Herzlich willkommen zu einer weiteren Doppelfolge der Podcast-Reihe Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute, neue genomische Techniken, sollen wir sie nutzen oder sollen sie weg? Was unterscheidet die neuen genomischen Techniken von anderen Züchtungsverfahren? Wo liegen mögliche Risiken, wo besondere Chancen? Und was sind die Hoffnungen von Forschenden und deren Sichtweise auf die aktuell geführte Debatte? Antworten auf derlei Fragen geben mir heute Professor Dr. Gabriele Kritschall von der RLP AgroScience in Neustadt, Professor Dr. Holger Puchter vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, und Dr. Tobias Brügmann vom von Thünen-Institut in Großhansdorf. Los geht's! Gutes Stichwort zum Einstieg: Hoffnung. Was ist Ihre dringendste Hoffnung im Hinblick auf eine neue GVO-Gesetzgebung in der EU? Zunächst Gabriele Kritscher.
Ja, Züchtung und Wissenschaft haben große Hoffnungen auf die neuen genomischen Techniken gesetzt und waren daher sehr erfreut über den Kommissionsvorschlag, der einen erheblichen Anteil der genomeditierten Pflanzen aus den Regulierungen des Gentechnikgesetzes herausnehmen möchte und nahezu mit konventionell gezüchteten Pflanzen gleichsetzt. Die Änderungsanträge aus dem Parlament haben dann etwas Wasser in den Wein geschüttet mit den Forderungen nach Nachverfolgbarkeit, Labeling und Registrierung sämtlicher genomeditierter Pflanzen. Die Hoffnung ist natürlich nun, dass wir nicht so lange warten müssen, bis wir aus Brüssel eine neue Regulierung für genomeditierte Pflanzen bekommen. Und wir hoffen natürlich, dass diese neue Regulierung dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag sehr ähnlich sehen wird.
Wie sehen Sie es, Professor Puchter?
Ja, meine Hoffnung ist ganz einfach, dass wir in Europa in absehbarer Zeit weniger Pestizide einsetzen müssen, weil wir einfach Pflanzen haben, die Resistenzen haben gegen entsprechende Krankheitserreger, und dass wir auch Pflanzen bekommen, die hitze- und salzresistenter sind, weil wir mit dem Klimawandel sonst schwere Ertragseinbrüche haben werden.
Und was ist Ihre Hoffnung in diesem Zusammenhang, Tobias Brügmann?
Meine Hoffnung ist, dass wir mehr Forschungsförderung wieder im Zusammenhang mit den neuen genomischen Techniken bekommen, wenn eine klare Anwendungsperspektive gegeben ist. Denn wir haben viel Wissen und eine große Innovationskraft in Deutschland und in Europa insgesamt zu diesen neuen genomischen Techniken. Und dennoch wandern dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins außereuropäische Ausland ab, um dort Forschung zu betreiben, eben dort, wo solche Techniken auch in die Anwendung kommen. Genau genommen entsteht dadurch sogar ein volkswirtschaftlicher Schaden, wenn wir erstklassige Fachleute in Deutschland ausbilden und die dann aber nicht hier tätig sind und nicht hier forschen können, sondern eben das im Ausland tun. Also meine Hoffnung ist, dass dieser Brain Drain reduziert wird und wir auch weiterhin sehr stark innovativ sind in diesem Bereich in Deutschland.
Mal zurück zu den neuen genomischen Techniken an sich. Was ist daran das Besondere bzw. Revolutionäre, gerade im Vergleich zu der konventionellen Pflanzenzüchtung? Also das, was für eine solche Welle in der Wissenschaft und weit darüber hinaus geführt hat.
Ja, mit den neuen genomischen Techniken haben wir ein ganz neues, innovatives Werkzeug, das zielgenaue und gerichtete Veränderungen im Erbgut von Pflanzen erzeugen kann. Und das beschleunigt den Züchtungsprozess immens. Zudem sind diese Techniken ziemlich kostengünstig und das ist einfach in Laboren zu machen. Veränderungen wurden so beispielsweise nicht nur in Europa oder den USA durchgeführt, sondern auch in afrikanischen Laboren. Das heißt, es gibt keine großen technischen Hürden für viele Nutzpflanzenarten und auch der globale Süden kann davon direkt profitieren, indem dort selbst Pflanzenforschung und Pflanzenzüchtung durchgeführt werden kann.
Mal eine prinzipielle Frage. Sprechen wir bei den neuen genomischen Techniken auch von Gentechnik? Und wo verläuft die Unterscheidungsgrenze zu den traditionellen gentechnischen Verfahren?
Diese beiden Begriffe Gentechnik und neue genomische Techniken werden in der Diskussion eigentlich gar nicht richtig sauber voneinander getrennt. Ich glaube, das kann man auch gar nicht, aber es gibt natürlich technische Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen. Mit den neuen genomischen Techniken haben wir eine sehr präzise Technik. Wir blicken einmal auf die alte Gentechnik. Da wurden fremde Gene beispielsweise willkürlich in das Pflanzengenom integriert. Heutzutage kann das zielspezifisch gemacht werden. Wir können also das Ziel genau bestimmen, wo Gene eingebaut werden können. Und auch andersherum, beim Ausschalten von Genen konnte man früher eher ein Knockdown erreichen, also eine reduzierte Ausprägung eines Gens, beispielsweise durch RNA-Interferenz. Heutzutage können wir direkt auf der Ebene der DNA, also dort, wo die Information originär verschlüsselt ist, ein Knockout platzieren, also durch eine Mutation ein Knockout auslösen, sodass das Gen dann gar nicht mehr so zur Ausprägung kommt, wie es ursprünglich war. Und so kann man also sehr präzise Gene ausschalten.
Seit Jahrzehnten werden in der Pflanzenzüchtung sogenannte Mutagenese-Verfahren genutzt. Dazu habe ich gleich mehrere Fragen. Zunächst, könnte jemand kurz erläutern, was das ist?
Ja, also diese klassischen Verfahren, das sind eigentlich sehr grobe Verfahren. Da wird ganz unspezifisch mit Hilfe von Chemikalien oder mit radioaktiver Strahlung das Genom einer Kulturpflanze an ganz vielen Stellen gleichzeitig geschädigt. Und ab und zu hat man eben auch das Glück, dass man dadurch Eigenschaften bekommt, die dann für den Züchter oder den Bauern interessant sind. Zum Beispiel, wilde Getreide sind langhalmig, haben kurze, lange Halme. Was der Bauer aber im Feld haben will, wenn ein Sturm kommt, sind natürlich Getreide, die kurzhalmig sind, die dicke Halme haben. Und wenn man eben die genetische Information zerstört, dass es lange, dünne Halme gibt, dann erhält man eben kurze, dicke Halme. Und so wurde es tatsächlich geschafft, dass wir die europäische Gerste, die kurzhalmig ist und die wir natürlich immer dann genießen, wenn wir unser Bier trinken oder auch wenn wir eine Pasta essen, also der kurzhalmige Hartweizen, dass die so hergestellt werden konnten.
Nochmal eine kurze Nachfrage. Was passiert denn genau bei diesen Verfahren?
Naja, also die Chemikalien oder vor allem auch die radioaktive Strahlung schädigt die DNA, die Strahlung dadurch, dass eben die genetische Information an bestimmten Stellen gebrochen wird. Wenn an dieser Stelle ein Gen sitzt, dann wird die genetische Information dieses Gens zerstört. Und so kommt man eben, wie gerade erwähnt, zu der entsprechenden Kurzhalmigkeit. Das Problem bei dieser Technologie ist, dass wir sehr viele Mutationen gleichzeitig induzieren, dass es also viele weitere Veränderungen gibt und dass man erstmal lange suchen muss, bis man eine Veränderung hat, die dann auch zu einer richtigen positiven Eigenschaft für den Züchter führt. Da ist viel Auskreuzen nötig und trotzdem bleiben viele von diesen Veränderungen auch weiter im Pflanzengenom erhalten.
Wo verläuft denn wiederum deren Unterscheidungsgrenze zu den neuen genomischen Techniken?
Das Tolle an den neuen genomischen Techniken ist, dass ich vorher mir eine Vorstellung machen kann, was will ich verändern? Und dann kann ich mit dem Wissen, was wir inzwischen haben, wo wir genau wissen, wo in einem Genom welches Gen liegt, kann ich dieses Gen ganz spezifisch ansteuern und genau nur in diesem ein einzigen Gen dann eine genetische Veränderung mit der molekularen Schere CRISPR-Cas zum Beispiel induzieren. Und so habe ich zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, ich bekomme diese Änderung sofort und ich bekomme diese Änderung ohne tausende weitere Veränderungen.
Zu dem, was mein Vorredner gerade gesagt hat, möchte ich noch ergänzen, dass die klassische Mutagenese mit Chemikalien und Strahlen zu einer etwa 1000-mal höheren Mutationsrate führt als die natürliche Mutation im Feld. Und diese klassisch mutagenisierten Pflanzen werden nach dem normalen Sortenrecht zugelassen. Das heißt, hier schaut niemand nach Änderungen in Inhaltsstoffen, obwohl gerade bei diesen Pflanzen im genetischen Hintergrund alles Mögliche an Veränderungen mitgeschleppt wird, auf die in keiner Art und Weise geprüft wird. Aber diese Pflanzen werden aus den Regularien des Gentechnikrechts herausgenommen mit dem Argument der Long History of Safe Use. Das ist ein etwas erstaunliches Argument, das sich eigentlich fachlich kaum begründen lässt, wohl eher politisch, da ein Verzicht auf Pflanzen, die mit klassischer Mutagenese gezüchtet wurden, eigentlich gar nicht möglich ist, weil sowohl die konventionelle Landwirtschaft als auch die biologisch-ökologische damit sehr, sehr viele Sorten verlieren würden und das können wir uns nicht leisten.
Es gibt Stimmen, die sagen, es gäbe einen grundlegenden Unterschied zwischen den neuen genomischen Techniken und der in der konventionellen Pflanzenzüchtung eingesetzten Mutagenese. Neue genomische Techniken würden einen spezifischen Fingerabdruck im Erbgut hinterlassen, der nicht nur die Identifizierung damit veränderter Pflanzen ermöglichen würde, sondern auch für die Risikobewertung relevant sei. Von wissenschaftlicher Seite hört man doch vielmehr, dass zwar der Nachweis erbracht werden könnte, dass eine Mutation stattgefunden hat, nicht aber, wodurch sie ausgelöst wurde.
Was ist denn jetzt Sache?
Dieser angebliche spezielle Fingerabdruck bei genomeditierten Pflanzen wurde von Gentechnikgegnern ins Spiel gebracht, ist eine völlig unbegründete Behauptung, die sich aber in der öffentlichen Diskussion als sehr wirksam gezeigt hat. Auch die Gegner bringen dafür, wie gesagt, keine fachliche Begründung und die gibt es auch nicht. Es gibt keine Unterschiede zwischen konventionell editierten und genomeditierten Pflanzen. Und dieser Fingerabdruck ist ein Phantom, der unbegründet durch die öffentliche Diskussion wabert.
Kritiker unterscheiden in ihrer Argumentation und Darstellung nicht zwischen neuen genomischen Techniken und klassischer Gentechnik. Vielmehr sprechen sie lediglich von alter und neuer Gentechnik und verweisen auf gleiche bzw. sogar größere Risiken. Gehen wir doch da mal ein paar Argumente vergleichend durch. So wird von einer großen Wirkmächtigkeit und besonderen Eingriffstiefe der neuen Gentechnik gesprochen. Diese neue Gentechnik könnte, so wird das erklärt, gleichermaßen an allen Stellen ins Genom eingreifen und auch Gene verändern oder ausschalten, die aufgrund von natürlichen Mechanismen vor häufigen Mutationen geschützt und daher der klassischen Gentechnik kaum zugänglich wären. Es könnten damit also sehr tiefgreifende genetische Änderungen und auch neue Genkombinationen erzeugt werden, die wiederum teilweise erst bei umfänglichen Untersuchungen erkannt werden könnten. Also nochmal, wie ist das jetzt zu verstehen? Doch anders als herkömmliche Mutationen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also auch hier liegt eine Fehlinterpretation, ein wissenschaftlicher Fehlschluss vor, weil hier unterschiedliche Ebenen durcheinandergebracht werden von den entsprechenden Kritikern. Auf der einen Seite ist es ganz klar, dass Mutationen überall gleichmäßig im Genom auftreten. Und das ist so sowohl mit der neuen Gentechnik, aber das ist auch so mit der klassischen Mutagenese. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass während des genetischen Austausches bei der Züchtung gewisse Teile des Genoms eher zugänglich sind oder weniger zugänglich sind. Aber das hat mit einer Risikoabschätzung überhaupt nichts zu tun.
Ein weiterer Einwurf von Kritikern ist, dass die Eingriffe in das Genom oft nicht so präzise seien wie vorgesehen. Durch das Verfahren könnten weitere gentechnische Veränderungen an anderer Stelle als gewünscht entstehen. Diese Art von nicht beabsichtigten Änderungen wird als Off-Target-Effekt bezeichnet. Was hat es nun damit auf sich?
Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich wie bei allen Experimenten sich genau vorher überlegen muss, dass man die Schere so programmiert, dass sie tatsächlich nur an einer Stelle schneidet. Das ist aber heutzutage mit der Generation von Scheren, die wir inzwischen haben, sehr gut möglich. Man muss sich vorstellen, dass bei der klassischen Mutagenese man ja immer diese Offsites im viel größeren Ausmaße hat. Da nimmt man Zehntausende von Mutationen zusätzlich im Genom in Kauf, um ein Gen spezifisch auszuschalten, was man aber auch nur zufällig dann findet nach langer Zeit. Mit der molekularen Schere sind wir uns sicher, dass wir auf jeden Fall diese 10.000 zusätzlichen Veränderungen ausschließen können. Es ist also im Prinzip eine viel sichere Technik als die klassische Mutagenese.
Als weiteres Argument wird angeführt, dass eine geänderte Eigenschaft in der Folge auch weitere mögliche Änderungen nach sich ziehen könnte. So könnten sich beispielsweise bei NGT-Pflanzen die Inhaltsstoffe ändern, was wiederum deren Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge, ihren Nährwert oder ökologische Funktionen verändern könnte. Was sagen Sie dazu?
Genome-Editing erzeugt gezielte Mutationen, die gut definierte Eigenschaften nach sich ziehen. Off-Target-Effekte, also unerwartete Effekte, sind gerade bei Pflanzen sehr selten. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie große genetische Veränderungen zum Beispiel bei der konventionellen Kreuzungszüchtung entstehen. Veränderungen, die Insertionen, Deletionen und Umlagerungen im Genom verursachen. Also auch hier viel mehr unerwartete Veränderungen als bei der gezielten Genomeditierung. Man kann also sagen, dass diese Technologie die geringste Gefahr für ungewünschte Veränderungen erzeugt, die sich für Umwelt, Mensch oder Tier als gefährlich erweisen könnten. Also mit der Genomeditierung sind wir auf der sicheren Seite, auch im Vergleich zu allen anderen Züchtungstechniken.
Gut, schauen wir für heute doch noch mal auf ein letztes Argument. Auch die beabsichtigte Veränderung könnte außerhalb der veränderten Pflanzen zu Problemen führen. So könnten sich zum Beispiel trockenresistente Pflanzen in die Umwelt ausbreiten und zu Schäden an natürlichen Lebensräumen führen.
Das ist für mich kein Argument gegen eine bestimmte Züchtungstechnik. Es gibt viele Züchtungsansätze mit ganz unterschiedlichen Verfahren, klassische Kreuzungszüchtung oder eben auch Mutagenesezüchtung oder auch eben Einsatz von Genscheren oder von diesen neuen genomischen Techniken. Und viele von diesen Züchtungsansätzen haben die Anpassung an Trockenheit als Ziel. Und nach dieser Argumentation dürfte man dann ja gar nicht mehr züchten. Es ist hingegen ja eher so, dass Nutzpflanzen viele Pflanzenschutzmittel brauchen, weil sie gegen natürlich vorkommende Unkräuter, Tiere oder Pilze nicht bestehen könnten. Und darauf könnte man ja umgekehrt verzichten, wenn die züchterisch veränderten Pflanzen sich von selbst in der Umwelt durchsetzen würden. Und das ist ja nicht der Fall. Ganz grundsätzlich, natürlich brauchen wir eine Anpassung an den Klimawandel und dafür brauchen wir auch angepasste Nutzpflanzen.
Stichwort Potenziale und Klimawandel. Was ist denn mit den neuen genomischen Techniken im Bereich der Pflanzenzüchtung, also besonders im Hinblick auf ein sich veränderndes Klima mit all den zusammenhängenden Folgen, bereits realistisch möglich und was gegebenenfalls noch nicht?
Die neuen genomischen Techniken zeichnen sich vor allem durch die Geschwindigkeit aus, mit der man Züchtungsziele erreichen kann, nicht so sehr durch Züchtungsziele, die mit anderen Techniken nicht erreichbar wären. Klimaresistente Pflanzen kann man mit konventioneller Kreuzungszüchtung in vielen Fällen herstellen, auch mit klassischer Mutagenese, aber es dauert halt sehr, sehr lange. Und diese langen Zeiträume stehen uns im Hinblick auf den schnell fortschreitenden Klimawandel nicht mehr zur Verfügung. Und hier spielen uns die genomischen Techniken natürlich mit ihrer Geschwindigkeit in die Hand. Ein sehr gutes Beispiel ist hier zum Beispiel auch die Züchtung einer Kulturtomate aus einer Wildtomate mit der gleichzeitigen Veränderung von nur 6 Genen mit Hilfe von Genome Editing. Und das Resultat war dann tatsächlich eine Tomatensorte, die wohlschmeckende Früchte hatte wie eine Kulturtomate, aber auch noch die positiven Eigenschaften einer Wildtomate, wie zum Beispiel Schaderregerresistenz. Und dies mit dieser Geschwindigkeit ist nur mit Hilfe von Genome-Editing-Züchtungsmethoden möglich.
Zahlreiche in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichte Studien enthalten keinerlei Hinweis darauf, dass NGT-Pflanzen und deren Produkte ein höheres Risiko für Mensch und Umwelt bergen als Pflanzensorten und deren Produkte, die durch natürliche Mutationen, klassische Kreuzzüchtung oder die Mutagenesezüchtung erzeugt wurden. Einen wissenschaftlich begründeten Besorgnisanlass gibt es nicht. Das sage nicht ich, sondern das ist ein Zitat aus einer Stellungnahme von Leopoldina und Deutscher Forschungsgemeinschaft, der DFG. Mitte Januar 2024 wandten sich 35 Nobelpreisträger und mit ihnen zusammen 1500 Forschende in einem offenen Brief an die Abgeordneten des EU-Parlaments. Darin sprachen sie sich eindrücklich für den Gesetzesentwurf der Kommission zur Neuregulierung des Gentechnikgesetzes aus. Wie empfinden Sie, die Sie sich ja alle drei als auf diesem Gebiet sehr bewanderte Naturwissenschaftler aktiv an der Diskussion beteiligen, die in der Politik geführte Nutzen-Risikodebatte?
Ja, also ich fand es extrem desillusionierend, als Grundlagenwissenschaftler der Tatsache gegenüberzustehen, dass wissenschaftliche Fakten von Politikern je nach ihrer Parteizugehörigkeit anerkannt werden oder auch negiert werden.
Was mich in der politischen Debatte sehr oft ärgert, ist die überzogene Interpretation des Vorsorgeprinzips, eines zentralen Begriffs in der Brüsseler Diskussion. Das Vorsorgeprinzip soll Umwelt und Verbraucher vor Schäden schützen, aber in der Art und Weise, wie es derzeit angewendet wird, auch im Hinblick auf Risiken, die heute noch gar nicht vorstellbar sind, ist es kein Schutz, sondern es verhindert den Fortschritt und führt damit auch zum Stillstand. Und ich würde mir wünschen, dass in der politischen Diskussion die auch die Chancen von Innovation, von innovativen Techniken gesehen und geschätzt werden und nicht durch eine Überanwendung des Vorsorgeprinzips jede Innovation abgewürgt wird.
Ja, auch ich würde mir insgesamt mehr Innovationsfreudigkeit über Parteigrenzen hinweg wünschen, denn wir haben hier einfach ein Werkzeug mit riesigem Potenzial, um ökologische Fragestellungen mit biotechnologischen Werkzeugen zu bearbeiten.
Vielen Dank an Gabriele Kritschall, Holger Puchter und Tobias Brückmann.